Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der kommenden Stunde hören Sie eine Sendung über einen der ersten Menschen, der eine deutschsprachige Ausbildung in Deutschland zum Imam gemacht hat. Sein Name ist Mehmet Akif Dökmetaş. Mehmet Dökmetaş ist nicht nur einer der ersten Menschen mit dieser Ausbildung, er arbeitet auch hier bei uns im Landkreis, in der Jugendanstalt Tündern. Dort bietet er Gesprächsangebote und gemeinsame Gebete für Menschen muslimischen Glaubens an, die in der Jugendanstalt in Tündern ihre Haftstrafe absitzen. Um mehr über seine Ausbildung zum Imam und über die Arbeit in der Jugendanstalt zu erfahren, habe ich Mehmet Dökmetaş in der Jugendanstalt besucht und er war bei Radioaktiv zu Gast. An beiden Terminen haben wir Interviews zu dem Thema geführt und was dabei rausgekommen ist, das hören Sie jetzt in der kommenden Stunde. Mein Name ist Maximilian Wilsmann und ich freue mich sehr, wenn Sie dranbleiben. Vorab noch ein kurzer Hinweis. In der kommenden Stunde wird es auch um Einzelschicksale von Insassen der Jugendanstalt Tündern gehen. Und dabei werden auch die Themen suizidale Gedanken und Selbstgefährdung behandelt. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was diese Themen bei Ihnen auslösen, dann empfehle ich Ihnen, nicht weiter zu hören und das Radio in etwa einer Stunde wieder anzuschalten. Akif Dökmetaş ist 36 Jahre alt. Dökmetaş kommt aus Hameln. Schon seit einigen Jahren arbeitet er als Imam in der Jugendanstalt in Tündern. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, was ist eigentlich genau ein Imam?
Der Verband der Islamischen Kulturzentren schreibt dazu, Imame haben neben ihrer Funktion als Vorbeter in Moscheen vor allem eine Vorbild- und Mittlerfunktion für die Gemeindemitglieder. Neben ihrer Tätigkeit als Vorbeter betreuen sie meist die Jugend- und Bildungsarbeit der Moscheegemeinden. Sie dienen als Ansprechpartner in religiösen Fragen und Beratung von Muslimen. Eine besondere Bedeutung kommt ihnen als Ansprechpartner für andere Religionsgemeinschaften zu. Durch diese Aufgabe können Imame wichtige Brücken zwischen ihren Gemeinden und der Gesellschaft aufbauen.
In dieser Rolle bietet Dökmetaş jungen Menschen, die in Tündern ihre Haftstrafe absitzen, die Möglichkeit zur Seelsorge, zum Gespräch oder zum Gebet. Als einer von 26 Musliminnen und Muslimen hat Dökmetaş im letzten Jahr sein Zertifikat zur bestandenen islamtheologischen praktischen Ausbildung erhalten. Diesen Studiengang hat er in Osnabrück absolviert. Er war damit Teil der ersten Imamausbildung an einem deutschen Institut. Darüber sprechen wir aber später noch ausführlicher. Angefangen hat für Mehmet Dökmetaş nämlich alles schon viel früher. Eine Imam-Ausbildung hatte er eigentlich schon lange.
Ich hatte meine erste Imam-Ausbildung beim einer der größten Dachverbände Religionsgemeinschaften VIKZ, Verband der Islamischen Kulturzentren, die aber damals nur auf Türkisch und Arabisch war. Und diese islamtheologische Imam-Ausbildung, anschließend wurde halt mit einer Imam-Prüfung natürlich von einer Religionsbehörde abgenommen. Und da haben natürlich das pädagogische Gemeindepädagogik, soziale Arbeit, solche Inhalte damals gefehlt. Die traditionelle Imam-Ausbildung ist ganz normal mit einer Koranrezitation, islamtheologischen Inhalt, gottesdienstliche Praktiken und Predigtlehre, das ist halt damit so ausgestattet. Aber so wie wir es heute haben bei der Imam-Ausbildung am Islamkolleg Deutschland e.V., was auch staatlich gefördert ist, vom Bund und Land Niedersachsen, sind die Inhalte halt so im pädagogischen und sozialen Arbeiten mehr geprägt. Das fand ich gut.
Denn als Imam ist Dökmetaş nicht nur jemand, der Gebete vorträgt und den Koran rezitiert. Er ist Ansprechpartner für die Menschen, die an den Islam glauben, genauso wie ein Pfarrer Ansprechpartner für Menschen ist, die an das Christentum glauben. Und bei Mehmet Dökmitaş kommt eben hinzu, er arbeitet mit Menschen zusammen, die bereits in ihren jungen Jahren ein Verbrechen begangen haben. Gerade diese Menschen brauchen eine Ansprechperson.
Wir hatten jetzt zum Beispiel einen türkischen Insassen, da konnte kein Arabisch, kein Deutsch, nichts. Und da war ich da zum Beispiel bereit, sofort das zu übersetzen. Und der war auch einer von denen, der suizidal war. Und mit denen sind wir halt noch in Kontakt und hat sich auch beruhigt und diese Gedanken kommen nicht mehr derzeit. Weil die Seelsorge ist ja sozusagen für die Person im ersten Moment, so wie der Vater oder Bruder, können wir sagen. Ne? Weil wir haben Schweigepflicht, wir sind der Einzige, so, die Kollegen, natürlich gibt es auch Kollegen, die sind auch Vertrauen, aber je nach Situation, weil man von außen jemand ist, ne? da ist das Vertrauen ganz anders. Ne? Und es gab Situationen halt, ne, habe auch Insassen umarmt. Ne, da waren, haben geweint, waren traurig und da waren Insassen, die haben Mutter verloren, konnte zur Beerdigung nicht hin zum Beispiel. Das sind schon, also Ereignisse, ist nicht leicht für jeden Menschen.
Und deshalb hat sich Mehmet Dökmitaş dazu entschieden, diese zweite Imam-Ausbildung zu absolvieren. Zuvor gab es dieses Angebot nämlich nur vom Verband der islamischen Kulturzentren. Jetzt gehörte Dökmitaş im Herbst 2023 aber zu den ersten ausgebildeten Imamen an einem deutschen Institut. Das gab es in der Geschichte zuvor nämlich noch nie.
Also die Idee, warum ich an so einer deutschen akademisch fundierten Imam-Ausbildung teilgenommen habe, die gab es schon immer. Ich war auch der Erste, der sich darauf beworben hat, was ich auch vom Institut auch mitbekommen habe. Seit 2003, 2004 bin ich schon dabei, nach solche Weiterbildung, Ausbildung zu suchen und zu finden und mich besser zu qualifizieren für meine Arbeit.
Denn die traditionelle Ausbildung zum Imam legt weniger Wert auf die pädagogischen Elemente, sagt Dökmitaş.
In den vergangenen Jahren war es immer so, dass die Imame, die eine traditionelle Imam-Ausbildung hatten, diese Lücken bei Learning by Doing halt selber sich beigebracht. Und deswegen fand ich das gut und besonders auch für die Tätigkeit als Imam, sei es in der Gemeinde oder in der Seelsorge, egal ob das jetzt Krankenhausseelsorge ist, Militärseelsorge oder Gefängnisseelsorge, das ist schon wichtig, weil man ist mit Menschen in Kontakt, deswegen ist das Pädagogische sehr wichtig auch. Ne? Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, wieso machst du das nicht nochmal auf Deutsch? Und habe mich dann da beworben und haben mich auch akzeptiert, angenommen und dafür bin ich auch dankbar, für unser Land, dass man sowas auch jetzt in die Wege geleitet hat.
Aber wir gehen nochmal einen Schritt zurück, denn Mehmet Dökmitaş hat es schon erwähnt, er hat ja schon mal eine Imam-Ausbildung absolviert, 2003, nachdem er die Schule beendet hatte.
Also die erste Imam-Ausbildung habe ich nach der allgemeinen Schulbildung habe ich dort angefangen, bei der VIKZ, Verband der Islamischen Kulturzentren. Das ist die erste gegründete islamische Religionsgemeinschaft in Deutschland. Und da hat sich halt im Laufe der Zeit entwickelt, dass man festgestellt hat, dass man Imame braucht. Da haben die halt seit den 80er Jahren diese Imam-Ausbildung aufgebaut und organisiert. Und das sind halt die Teilnehmer generell junge Muslime, die hier in Deutschland aufgewachsen sind und hier die normale mittlere Reife oder Fachabitur irgendwie abgeschlossen haben. Ne, damals gab es auch die islamische Theologie an den Universitäten noch nicht. Da kamen die Imame auch aus der Türkei oder aus Arabien, also anderen muslimischen Ländern. Und es ist halt sehr wichtig, dass man hier deutschsprachige Imame auch hat.
Und in dieser ersten Ausbildung hat Dökmitaş dann insgesamt in 4 Jahren das gelernt, was ein Imam in der täglichen Arbeit, vor allem in einer Gemeinde, tut.
Einmal Grundstudium und dann 2-jähriges Hauptstudium, insgesamt 3 Jahre, theoretischer Teil. Und dann kommt noch ein 1 Jahr praktischer Teil hinzu, wo man halt bei einem Meisterimam, sage ich mal, praktische Berufspraxis nochmal dazu erlernt. Und ich hatte das 2004 angefangen, bis 2007 ging das theoretische Teil und die einjährige Praxisausbildung hatte ich in Berlin abgeschlossen. Da war ich dann auch anschließend insgesamt 2 bis 3 Jahre in der Gemeinde auch als Imam tätig und im Allgemeinen insgesamt 5 bis 6 Jahre war ich bei der VIKZ als Imam aktiv, aber in verschiedenen Gemeinden, halt in Berlin 2, 3 Jahre, 2 Jahre in Hamburg, Flensburg, Bremen. Ich war schon auch da viel unterwegs. Und natürlich im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, dass ich auch zurück nach Hameln möchte. Und da hat sich das so ergeben, dass ich wieder hierher gezogen bin. Familie ist hier, Eltern sind hier, Geschwister sind hier. Und Da habe ich hier auch in der Gemeinde in der Hunoltstraße, die auch jetzt nichts mit der Volkerzeit zu tun hat, Kontakt aufgenommen und habe ich auch 2 bis 3 Jahre dort gearbeitet. Teils ehrenamtlich, teils auch als Hauptimam Angestellter. Warum sage ich das so? Weil ich da damals auch gemerkt habe, dass ich auch in andere Richtungen mich wagen möchte. Und da hat sich das so ergeben, dass ich eine Anfrage vom Landesverband der Schura bekommen hatte. Und es ging darum, halt in der Jugendanstalt Hameln als ehrenamtlicher Seelsorger tätig zu sein.
Also sortieren wir das nochmal kurz. Mehmet Dökmitaş hat 2003 eine Ausbildung zum Imam begonnen. Die ging mit dem praktischen Teil insgesamt 4 Jahre und lief über den VIKZ, also über den Verband Islamischer Kulturzentren in Deutschland. Nach dieser Ausbildung ist Dökmitaş dann in verschiedenen Gemeinden in deutschen Großstädten gewesen und dann ist er eben so rund um 2010 zurück nach Hameln gekommen. Und dort kam dann 2012 die Anfrage aus der Jugendanstalt Hameln.
Ich bin auch also dankbar dafür, auch besonders für die Jugendanstalt Hameln, da unsere Anstalt sich auch viel engagiert, sei es die muslimische Seelsorge oder die christliche Seelsorge. Das ist also unsere Anstalt kümmert sich hier um die Insassen und leistet sehr gute Arbeit in meinen Augen. Ich beobachte das schon seit 2012. Ich hatte meinen Kontakt hier zu der Jugendanstalt hat damals begonnen, dass ich hier in der Gemeinde in der Hunoltstraße als Imam tätig war. Da hatte ich die Anfrage vom Landesverband der Muslime bekommen. Und ja, können Sie auch mal nicht so in der Woche so einmal zumindest irgendwie dorthin gehen und die mit den Jugendlichen halt sprechen und so. Und da habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Da war ich dann hier in der U-Haft immer. Da waren immer so 15 bis 20 Beteiligte damals bei den Gruppengesprächen. Und das ist auch meine erste Begegnung halt. Ne? Und ich hatte bis zu diesem Zeit also keine Ahnung, okay, Gefängnis hier, was wird da gemacht? Ne? Wie sieht's aus? Wie ist die Anstalt? Wie ist das Leben dort? Das wusste ich gar nicht. Ich hatte keine Vorstellung. Und nachdem ich damals halt angefangen hatte, habe ich verglichen, okay, die Imam-Ausbildung, die man hatte bis dahin, die ist nicht ausreichend.
Denn auch für Mehmet Dökmitaş selbst als Seelsorger haben sich durch die Arbeit in der Jugendanstalt ganz neue Seiten seines Berufs aufgetan.
Ich wusste gar nicht, okay, wie gehst du jetzt voran? Das war eine ganz neue Welt für mich. Und natürlich im Laufe der Zeit mit den Gesprächen und so ist es einfacher gekommen. Weil ich wusste zum Beispiel nicht, was ist, wenn du jetzt einen Insassen verlierst, mit dem du gesprochen hast. Ich muss ja auch damit selber erstmal klarkommen. Ja, und was dann ist. Ne? Und das sind schon große Herausforderungen in der ersten Zeit gewesen. Aber jetzt mittlerweile, wenn irgendwas passiert oder so, also man lernt daraus und weiß, okay, wie man vorgeht. Ne? Das ist, da muss man schon auch Berufserfahrung haben. Aber man lernt das ja im Laufe der Zeit. Ne?
Aber Mehmet Dökmitaş hat nicht nur durch die Erfahrungen im Beruf und in der Jugendanstalt gelernt. Weil die pädagogische Seite, also das, was man zum Beispiel im Umgang als Seelsorger mit Jugendlichen besonders beachten sollte, nicht Teil seiner Imam-Grundausbildung war, ist Mehmet Dökmitaş für diese Weiterbildung nach Österreich gegangen. Damals gab es dieses Angebot in Deutschland nämlich noch nicht.
Nachdem ich damals halt angefangen hatte, habe ich verglichen, okay, die Imam-Ausbildung, die man hatte bis dahin, die ist nicht ausreichend. Und deswegen war ich auf dem Weg halt, um zu suchen, ja, wo gibt es eine extra islamische Seelsorgeausbildung? Das war an der Universität Wien damals leider. Und danach konnte ich halt die Tätigkeit, auch wenn es als erst in ehrenamtlicher und dann in Honorarbasis halt die Tätigkeit besser aufnehmen.
Also nochmal kurz zur Einordnung. Nach der Grundausbildung von 2003 bis 2007 hatte Dökmitaş diese einjährige Fortbildung in Wien absolviert. Dort ist er extra hingezogen, um die pädagogischen Elemente, die bei der klassischen Imam-Ausbildung nicht im Vordergrund standen, nachzuholen und zu erlernen. Somit konnte Dökmitaş dann in der Jugendanstalt besser helfen, da es dort ja besonders herausfordernd ist, denn Straftäter, die dazu noch jugendlich sind, kommen mit ganz anderen und oft auch schwerwiegenderen Problemen zu Dökmitaş, als das die in Anführungsstrichen normalen Gemeindemitglieder tun. Trotz der Weiterbildung in Wien war die wöchentliche Zeit, die Dökmitaş in der Jugendanstalt hat, allerdings sehr begrenzt.
Gearbeitet, sagen wir mal so, also hier in der Jugendanstalt Hameln hat es erst natürlich auf ehrenamtlicher Basis angefangen Und danach als eine, hat sich das so ergeben, dass man hier als Honorarfachkraft tätig sein konnte. Also man ist hier wirklich nicht in Teilzeit oder Vollzeit derzeit, aber das soll in diese Richtung gehen.
Aber dazu kommen wir später auch nochmal, zur Arbeitszeit. Und dazu, wie sich auch die Jugendanstalt in Tündern dafür einsetzt, die Stellen für Seelsorge auszuweiten. Als Honorarkraft kann Dirk Mittasch aktuell nur 2 Tage in der Woche in der Jugendanstalt arbeiten. Die Zeit, in der er sich um die Seelsorge kümmern kann, ist also sehr begrenzt.
Ich fange mal so an. In Niedersachsen gibt es insgesamt 9 Seelsorger, Seelsorgerinnen. Und die sind alle wöchentlich so mit 10, einige sogar mit 5 Stunden, einige mit 16 Stunden tätig. Und also man ist so in der Woche 1-2 Tage immer in der Anstalt. Und natürlich gehören die Gänge, die bürokratischen Sachen, alles mit dazu. Und die Zeiten, die sind wirklich gering. Aber natürlich, man macht das Nötigste. Ne? Die Angebote sind überall gleich. Einzelgespräche, Gruppengespräche und Freitagsgebete. Ne? Und die Organisation des Freitagsgebetes. Man bekommt halt Anfragen. Und die Anfragen aus den Häusern halt, macht man so eine Liste und lässt das prüfen, ob da irgendwelche Insassen irgendwelche Konflikte haben. Und dementsprechend, wenn alles in Ordnung ist, wird dann das Freitagsgebet zustande gebracht und verrichtet.
Das Freitagsgebet.
Das Freitagsgebet ist eine im Koran verankerte religiöse Verpflichtung. Es ist für muslimische Männer und Jungen ab der Pubertät vorgeschrieben und für muslimische Frauen empfohlen. Das Gebet am Freitag ist das Wichtigste der gesamten Woche und soll nach Möglichkeit gemeinschaftlich in der Freitagsmoschee verrichtet werden. Es ersetzt an diesem Tag das Mittagsgebet und unterscheidet sich von diesem dadurch, dass es aus 2 statt 4 Verbeugungen besteht und dass die Koranverse laut vom Imam rezitiert werden. Die primäre Besonderheit des Freitagsgebets besteht in der Freitagspredigt, die vor dem eigentlichen Gebet durch einen Prediger, in der Regel dem Imam der Moschee, gehalten wird.
Vor dem Freitagspredigt geht der Imam durch die Stufenkanzel hoch und macht einige traditionelle Aussprüche, Gebete und rezitiert auch vom Koran und anschließend halt auf Türkisch, Arabisch oder sagen wir, wenn es eine bosnische Gemeinde ist, auf Bosnisch. Dann natürlich direkt die deutsche Übersetzung wird dann halt vorgetragen.
Und wenn man mit Dirk Mittasch das in der Jugendanstalt macht, läuft das genau so. Die Insassen, die sich zum Freitagsgebet versammeln wollen, kommen zur Mittagszeit in den Gebetsraum. Dort rezitiert Mehmet Dirk Mittasch dann den Koran und anschließend trägt er die Übersetzung der Passagen vor. Wir hören jetzt einen etwas längeren Ausschnitt aus einer Predigt.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما بنعمة ربك بمجنون وإنك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. Ich werde jetzt direkt zu der Übersetzung. Mich werden der Imam, wie gesagt, vor der Predigt sagt er auf Arabisch. Der Koran ist auch auf Arabisch. Die ganzen Rezitationen, Gebete, alles auf Arabisch. Spricht halt einige traditionelle Gebete auf und dann fängt er halt dann an. Verehrte Muslime, das Thema unserer Predigt ist guter Charakter. Ahlak-e Hamide, islamischer Begriff dafür. Guter Charakter verschönert das Innenleben eines Menschen wie ein Kleid, das den Körper bedeckt und schmückt. Nicht jeder, der äußerlich schön und gut aussieht, muss von innerlich gut sein. Aber derjenige, der innerlich gut ist, wird auch äußerlich gut sein. Denn die innere Schönheit wirkt sich auf ihre Umgebung aus. Daher haben die Gottesfreunde, die Evliyaullah, die innere Läuterung in den Vordergrund gestellt. Charaktereigenschaften, Veranlagungen sind Gefühle und Neigungen, die aus der Seele eines Menschen hervorgehen und äußern sich persönlich in Form von guten und schlechten Verhaltensweisen. Der Erdboden ist geeignet, alle Arten von Samen hervorsprießen zu lassen, so auch die menschliche Seele. Sie ist in der Lage, gute und schlechte Charaktereigenschaften hervorzubringen. Veranlagungen entstehen nicht zufällig. Familiäre Erziehungsmethoden, Bildung und Erziehung allgemein, Umfeld und Vorbilder haben einen großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung, die bereits im Kindesalter mit Halal- und Haram-Ernährung beginnt. Unser Prophet a.s. hat auf diesen Umstand mit dem folgenden Hadith-i-Scherif hingewiesen. Ein Mensch folgt der Religion seines Freundes, so soll einer von euch darauf achten, mit wem er sich befreundet. Liebe Muslime, wenn wir über guten Charakter sprechen, ist es offensichtlich, dass wir damit in erster Linie die islamischen Charaktereigenschaften meinen. Der Stolz der Welten, der uns den islamischen Charakter beigebracht hat, wird im Koran al-Karim von Allah Ta'ala wie folgt gelobt. Und du verfügst wahrlich über einen großartigen Charakter. Um seine Dankbarkeit gegenüber Allahs Gaben auszudrücken, sagte unser Prophet a.s., ich wurde nur gesandt, um die guten Charaktereigenschaften zu vervollkommen. Wie aus diesem Vers und dem Hadith-i-Scherif hervorgeht, ist das einzige Vorbild für uns in Bezug auf Charakter unser Prophet a.s. Dies finden wir in der Antwort unserer Mutter Hazrat Aisha, die nach dem Akhlaq, dem Charakter, von unserem Propheten gefragt wurde. Sie sagte, sein Charakter ist der Koran. Daher sind die beiden Quellen der islamischen Religion, Koran und Sunna, auch Quellen des guten Charakters. Mit anderen Worten können wir von einer islamischen Ethik sprechen. Verehrte Muslime, die islamische Ethik hat ihre Gültigkeit in allen Zeiten, sei es in der Vergangenheit als auch in Zukunft, und spricht alle Gesellschaften an. Sie ist der Natur des Menschen sehr nah und umfasst das gesamte menschliche Leben, ohne eine Lücke zu hinterlassen. Schon ein kurzer Blick auf die Werte der islamischen Ethik bestätigt diese Tatsache. Zum Beispiel umgänglich zu sein, die Wut zu überwinden, Menschen zu vergeben, auch dem, der Böses tut, Gutes zu tun, sein Wort zu halten, älteren Menschen Respekt zu erweisen, gegenüber Kleinen gütig und barmherzig zu sein, die Geschöpfe Allahs nicht zu quälen, auch wenn es sich dabei um Tiere handelt, bedürftige, Arme, Schwache und Gebrechliche nicht zu verachten, ihnen zu helfen, nicht zu heucheln, sich vor falscher Verdächtigung, übler Nachrede, Verleumdung und Lüge zu hüten, bescheiden zu sein und nicht hochmütig, Streit zu vermeiden, auch wenn man im Recht ist, sind einige dieser guten ethischen Prinzipien. Wer kann überhaupt die Schönheit ihrer Gegenteile behaupten? Der Islam hat nicht nur gute ethische Grundsätze festgelegt, sondern betrachtet sie auch als gottesdienstliche Handlungen, für die sie Belohnung verspricht. Ich möchte einige davon euch mitteilen in einem Hadith etc., das geht so weiter. Das ist zum Beispiel so ein kurzer Predigt.
Und die bietet Mehmet Dökmetasch eben an. Einmal im Monat aktuell, am Freitagmittag in der Jugendanstalt in Tündern. Zur Rezitation selbst ergänzt er:
Zum Beispiel beim Freitagsgebet ist es so, dass man vor dem Freitagsgebet eine Stunde, dass der Imam halt bei dem Predigtkanzel sitzt und da erzählt dann die Übersetzung oder das Ereignis oder das Thema. Das wird dann richtig da erzählt und gepredigt. Aber dann gibt es nochmal eine Stufenkanzel während des Gebetes, was zu dem Freitagsgebet gehört. Und da wird halt auch nur gepredigt, ne, das Thema angesprochen. Aber im Gebet selbst, nach diesem Stufenkanzel, wird dann nochmal praktisch mit Körperbewegung nochmal gebetet. Und bei diesen Gebeten, zum Beispiel bei den 5 Gebeten am Tag, die ein Muslim errichtet, da wird nur rezitiert. Ne, und bei besonderen Anlässen, bei Hochzeiten oder Todesfällen oder bei Trauungen und so, da erzählt der Imam immer was dazu, ne, und oder die Übersetzung. Aber generell bei den Gebeten, bei den verrichteten Gebeten, da wird immer halt nur rezitiert auf Arabisch. Koran-Arabisch, da müssen wir auch nochmal teilen.
Aber das Freitagsgebet kann Mehmet Dökmetasch eben aufgrund seiner begrenzten Stundenzahl aktuell nur einmal im Monat anbieten. Ansonsten gilt:
Koranrezitation, das nimmt jeder Muslim ja sowieso selber auf, also rezitiert selber. Das ist ja eine direkte, für uns ist das eine direkte Kommunikation mit Gott, mit Allah. Und das ist so, als reden wir mit ihm sozusagen. Das ist so wichtig für uns. Und die Rezitation an sich kann man sowohl, wie gesagt, alleine oder in Gruppen auch machen.
Und das können auch die Insassen der Jugendanstalt in Tündern, auch wenn Mehmet Dökmetaş nicht da sein kann. Aber vielleicht haben Sie es schon festgestellt, Mehmet Dökmetaş ist mehr als jemand, der ein paar Stunden in der Woche die Anstalt besucht, dort hin und wieder Gesprächsangebote bietet und Freitagsgebete veranstaltet. Der muslimische Seelsorger ist als einer von drei Personen, die die Seelsorge in der Jugendanstalt Tündern betreiben, ein essentieller Teil der Mitarbeiterschaft. Das bestätigt mir auch David Lamas. Er arbeitet seit 20 Jahren in der Jugendanstalt und hat dort auch bereits einige Abteilungen durchlaufen und so auch immer wieder Kontakt mit den Insassen direkt gehabt.
Also wir haben ganz tolle Seelsorger bei uns, mit Herrn Erdal, mit Herrn Dökmetaş, mit Herrn Warnecke, die einen ganz speziellen Bezug haben zu den Gefangenen und da ganz tolle Beziehungsarbeit leisten, die ganz besonders wertvoll ist für uns, für den Vollzug, die oftmals ganz viel Druck rausnimmt aus einzelnen Situationen. Also wenn wir gucken, es gibt halt auch oft Situationen, wo Krisen auftreten, ja, wo die Seelsorger als Menschen auftreten, die halt Kriseninterventionen machen. Oftmals ist das manchmal, gerade so im Bereich der muslimischen Seelsorge, auch nur durch, in Anführungsstrichen, nur durch Übersetzungsarbeit. Aber auch da wird immer ganz tolle Beziehungsarbeit geleistet. Also die Gefangenen werden ja da abgeholt, im Prinzip, wo das Problem liegt.
David Lamas spricht sie an. Ahmed Erdal ist der zweite muslimische Seelsorger, der ebenso wie Mehmet Dökmetaş nur in begrenzter Stundenanzahl in der Jugendanstalt arbeiten kann. Gemeinsam betreuen sie die muslimischen Insassen, helfen bei Problemen oder dienen beispielsweise als Übersetzer. Komplettiert wird das Seelsorgeteam in der Jugendanstalt von Stefan Warnecke. Er ist Pastor und als christlicher Seelsorger seit gut einem Jahr Vollzeit in der Jugendanstalt tätig. Für ihn bedeutet das, das Sortieren der Gesprächsanträge oder Teile der Organisation liegen in seinem Aufgabenfeld, damit die Seelsorgearbeit möglichst gut erledigt werden kann und damit er den beiden muslimischen Kollegen unter die Schultern greifen kann. Denn Gesprächsangebote sind nur dann möglich, wenn die Insassen auch Zeit haben, denn auch die bekommen ja in der Jugendanstalt Schul- oder Arbeitsangebote. Als ich Stefan Warnecke nach seinem typischen Arbeitsalltag in der Jugendanstalt frage, wird mir klar, wie wenig Zeit die drei Seelsorger eigentlich haben, um mal in Ruhe mit den Insassen zu sprechen.
Ich komme meistens um 11 und gucke dann in mein Postfach, was so anliegt. Und dann bin ich erstmal am Rechner und am Telefon und organisiere relativ viel. Hätte ich nicht gedacht, dass das doch auch so viel ist in der Anstalt. Dann mache ich eine kleine Mittagspause auch und da trifft man sich zum Essen in der Mensa für die Bediensteten. Das ist auch ein wichtiger Ort, um nochmal so ein bisschen Austausch zu pflegen. Und die Gespräche gehen dann los, wenn die Jungs nicht mehr in der Schule und auch nicht mehr in ihren Betrieben sind. Und die kommen 3:30 raus. So kann ich etwa 3:30 bis 4 überhaupt erst anfangen mit den Gesprächen. Und die gehen dann bis 7. Und wenn ich gut bin, schaffe ich 3 Gespräche am Tag. Das ist dann auch immer schwierig. Und daran merkt man auch, dass ich die vielen Anträge, die ich bekomme, schwer abarbeiten kann. Wenn wir allerdings dann auch eine Aufstockung der muslimischen Stellen bekommen werden in Zukunft, dann können wir uns da viel mehr teilen und darauf hoffe ich ein bisschen.
Denn sowohl Stefan Warnecke als auch Mehmet Dökmetaş betonen in unserem gemeinsamen Gespräch die Wichtigkeit des gemeinsamen Arbeiten. Das wird auch deutlich, als Warnecke erzählt.
Ich bin zum Beispiel, auch wann immer ich es einrichten kann, beim Freitagsgebet dabei. Einfach, weil es mir gut tut und weil es auch ein schönes Zeichen ist für die Insassen, dass sie sehen, aha, wir arbeiten nicht gegeneinander, sondern wir sind ein Team. Wir sind Geschwisterreligion und wir haben letztlich denselben Gott.
Und da wundert es dann nicht, dass sowohl David Lamas als auch Stefan Warnecke dafür sind, dass die Stundenzahl für die muslimische Seelsorge erhöht wird. Mehmet Dökmetaş erzählt, wie die aktuelle Aufteilung läuft.
Wir sind zwei Kollegen. Der eine Kollege kommt aus Hannover. Wir haben das halt so eingeteilt, dass er montags, dienstags da ist, ich mittwochs, donnerstags. Und je nach Antrag, je nach Situation machen wir die Termine mit den Insassen und dementsprechend besuchen wir die. Und natürlich Ziel ist, mehr anzubieten, aber da muss auch dann die Zeit gegeben werden.
Bei mehr Stunden, die das Land für die muslimische Seelsorge bezahlt, könnte also beispielsweise jeden Tag ein muslimischer Seelsorger in der Anstalt vor Ort sein. Oder Erdal und Dökmetaş könnten gemeinsam an einem Tag in Tündern arbeiten, um auch den Austausch zu fördern und die Arbeit für alle zu erleichtern. Aber wenn man bedenkt, dass Mehmet Dökmetaş anfangs nur ehrenamtlich und nicht mal auf Honorarbasis in der Jugendanstalt gearbeitet hat, gab es ja schon eine gewisse Entwicklung. Und die könnte in den kommenden Jahren auch weitergehen, da ist auch Dökmetaş zuversichtlich.
Also unsere Anstalt engagiert sich wirklich dafür, dass da auch mehr Stunden bekommen halt. Das hat alles mit dem Ministerium auch zu tun, sei es Budget, sei es die Qualifikation, Anforderungen und so alles. Und da arbeitet man gerade an einer Stelle. Und ob das jetzt, wie das gestaltet wird, ob da jetzt eine dritte Person dazukommt, die auch dann auch Teilzeit oder in Vollzeit wirklich da tätig ist, das ist noch offen. Oder ob die Zeiten dann auf die Ehrenamtlichen oder Honorarkräften halt irgendwie verteilt wird, das steht noch nicht fest. Aber die Anstalt, die engagiert sich dafür und nur es ist auch Budgetsache, ne?
Auf der Seite des Landes Niedersachsen findet man unter dem Stichwort Seelsorge Jugendanstalt Tündern folgenden Absatz.
In der Jugendanstalt arbeitet ein evangelischer Seelsorger. Er ist von seiner Kirche entsandt, die im Grundgesetz zugesicherte Religionsfreiheit zu gewährleisten und nicht um christliche Mission zu betreiben. Jeder Gefangene hat das Recht, mit einem Seelsorger seines Vertrauens Kontakt aufzunehmen. Die Arbeit geschieht ökumenisch. Auch Muslime und Angehörige anderer Religionen werden durch die Seelsorge begleitet bzw. Kontakte zu Vertretern anderer Religionen vermittelt.
Die muslimischen Honorarkräfte sind hier also nicht mal explizit aufgeführt, aber von ihnen ist eben auch niemand fest in der Anstalt angestellt. Dass sich das in Zukunft ändern könnte oder dass zumindest die Stundenanzahl für die vorhandenen Honorarkräfte in der muslimischen Seelsorge erhöht wird, daran glaubt auch David Lamas.
Wir würden gerne, deswegen sind wir ja gerade im Personalauswahlverfahren, die muslimische Seelsorge ausbauen. Das heißt, wir haben ja eine Vollzeitstelle bekommen, die wir besetzen können, wodurch auch das Signal gesetzt wird, jawohl, da ist Bedarf auch da. Also es gibt halt auch Umfragen, die besagen, dass halt auch gerade die muslimische Seelsorge noch viel mehr ausgebaut werden muss in den Justizvollzugsanstalten, weil der Bedarf halt einfach steigt.
Auf der Seite des niedersächsischen Justizministeriums heißt es dazu:
Wir haben in Niedersachsen rund 1000 Gefangene mit muslimischer Religionszugehörigkeit. Das ist fast ein Fünftel aller Insassen.
Aber die Ausbildung, die Mehmet Dökmetaş in Osnabrück absolviert hat, ist da schon mal ein erster Grundstein. Dass dort die erste deutschsprachige Imam-Ausbildung an einem deutschen staatlichen Institut ermöglicht wird, ist für Mehmet Dökmetaş schon ein großartiges Angebot.
Wegen der Anerkennung der Imam-Tätigkeit durch diese Imam-Ausbildung, was auch staatlich gefördert wird, ne, und dass das jetzt endlich zustande kommt, ich bin wirklich dankbar dafür. Und ich hoffe, dass wir unsere Arbeit noch besser und noch professioneller gestalten können. In Zukunft natürlich, wenn möglich, in Teilzeit oder in Vollzeit.
Und wir hatten es zum Anfang schon mal kurz thematisiert und gehen jetzt nochmal genauer drauf ein. Mehmet Dökmetaş hat am Islamkolleg Deutschland in Osnabrück diese deutschsprachige Imam-Ausbildung absolviert. Gemeinsam mit 25 weiteren Anwärterinnen und Anwärtern gehörte er dort also zum ersten Absolventenjahrgang dieser Ausbildung überhaupt in Deutschland. Dort hat er in 3 Jahren einiges auffrischen können, was er aus der ersten Ausbildung und aus der Weiterbildung in Wien schon wusste, aber auch neue Elemente waren Bestandteil der Ausbildung.
Es geht halt um Memorien des Korans sozusagen bei der Koranrezitation, Seelsorge, Grundkenntnisse der seelsorgerischen Begleitung und Beratung. Diesen Modul musste ich nicht machen, da ich schon Seelsorger war. Es gab politische Bildung. Bei der politischen Bildung ging es halt darum, solides Grundwissen über gesellschaftliche und politische Zusammenhänge, gottesdienstliche Praktiken. Das war jetzt nicht neu, da man sowieso als Imam islamische Rechtslehre und so alles lernt, hat man auch in den Gemeinden über islamische Recht viele Anfragen, auch in den Gemeinden. Es kommen Anfragen zum Beispiel für Trauung, für die Zeremonien halt. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand gestorben ist, gibt es eine bestimmte Totengebet, den man verrichten muss, Totenwaschen. Ne, das machen auch Imame. Ne, aber heutzutage übernehmen das natürlich die Bestattungsinstitute. Ne, und natürlich diese ganzen Sachen, das war schon vorher auch in den traditionellen Imam-Ausbildungen. Ne, und diese Module waren sozusagen für mich einfach nur eine Auffrischung. Eine Koranrezitation, Predigtlehre und gottesdienstliche Praktiken. Was für mich ganz neu war, ist halt die Gemeindepädagogik. Da ging es halt um Erwerb der zielgruppenorientierter pädagogischer Prozesskompetenzen, Gruppendynamik und Teamfähigkeit. Ne? Soziale Arbeit, Förderung der muslimischen Frauen und Jugendsoziale Arbeit. Ne? Das war jetzt auch interessant, weil ich auch hier in der Anstalt, in der Jugendanstalt Hameln halt auch mit Jugendlichen tätig bin. Ne, dass, mein Ziel war ja auch, meine Arbeit hier besser zu professionalisieren. Darum ging es ja eigentlich. Ne, und es hat alles gut gepasst.
Angeboten wird die Ausbildung vorerst für 5 Jahre, solange ist sie aktuell zumindest staatlich gefördert.
Mit 5,5 Millionen Euro. Und wir sind erster Jahrgang, jetzt gibt es schon dritte Jahrgang mittlerweile. Ne? Parallel haben immer auch andere Gruppen angefangen. Es gibt jetzt auch neben der Imam-Ausbildung Seelsorge-Ausbildung. Die Imam-Ausbildung an sich dauert 2 Jahre und die Seelsorge-Ausbildung 1 Jahr. Ne? Natürlich ist in der Imam-Ausbildung auch die Seelsorge mit als Modul mit drin. Aber da konnte ich jetzt nicht direkt teilnehmen, weil ich schon eine also vertiefende Ausbildung an der Universität Wien diesbezüglich hatte. Das wurde anerkannt. Und das Gute ist halt, dass das wie in der deutschen Geschichte erste Imam-Ausbildung ist. Das ist besonders daran, dass diese Imam-Ausbildung auch auf Deutsch ist, ne, in deutscher Sprache. Die meisten 80%, die da teilgenommen haben, sind hier geboren, aufgewachsen oder später hier nach Deutschland gekommen, länger schon hier. Ne, und die sind alle halt der deutschen Sprache mächtig. Es ist ja auch wichtig, dass die Imame made in Germany von Deutschland für die deutschen Muslime.
Und dass diese Ausbildung nicht nur Menschen muslimischen Glaubens wichtig ist, das hat man, glaube ich, auch schon in der letzten halben Stunde gemerkt. Man kann es aber auch daran sehen, dass zu Dökmetas ersten Gratulanten ein ganz besonderer Mann gehörte.
Beim Zertifikatsübergabe war auch unser ehemaliger Bundespräsident, Herr Christian Wulff, dabei. Und er ist auch bei der Gründung dabei gewesen. Er ist sogar im Kuratorium, wie andere Politiker, die das unterstützen. Und das ist die erste deutsche akademische Imam-Ausbildung in der deutschen Geschichte halt, ne? Und deswegen, das für mich hat das eine andere Anerkennung. Ne?
Spannend ist auch, da das aktuell die einzige Möglichkeit in ganz Deutschland ist, eine Imam-Ausbildung an einem staatlichen Institut zu erlangen, musste Dökmetas mit seinen Kolleginnen und Kollegen zum Teil auch durch Deutschland reisen, um die Ausbildung absolvieren zu können.
Da waren halt Beteiligte bundesweit. Ne, manchmal war halt so, dass wir in anderen Städten, zum Beispiel in Berlin auch waren, in Mannheim waren. Ne, und weil es, wenn wir jetzt zum Beispiel die in der Nähe von Osnabrück Präsenz teilgenommen haben, haben andere dann online teilgenommen, die noch von weiter weg sind. Und manchmal war es umgekehrt, ne, dass die dann da vor Ort waren und dann einige halt wieder online. Und das war hybridisch sozusagen. Das fand ich auch gut, dass man das auch berufsbegleitend absolvieren konnte.
Und für Mehmet Dökmetas gibt es noch einen Grund, warum die Imam-Ausbildung und das Angebot des Islamkollegs Deutschland wichtig sind.
Weil es ist halt wichtig, dass die Imame sich auch immer weiterbilden können. Das ist ja in anderen Bereichen genauso. Wenn man jetzt Sozialarbeiter ist, dann hat man weiterhin Weiterbildung, Fortbildung. Man muss sein Wissen auffrischen. Und das ist auch genauso für die Imame wichtig, auch für die bereits tätigen Imame. Ne, weil man vergisst im Laufe der Jahre einiges und zum Beispiel beim Imam-Ausbildung des Islamkollegs, wir hatten halt da Predigtlehre, inhaltlich halt, worum ging es da, Kommunikationsprozess, Ästhetik der Rede, zum Beispiel bei der Koranrezitation, da ging es um die Ästhetik der Koranrezitation, also Rezitationsregeln, damit man das halt auch in der Gemeinde gut praktiziert.
Und so kommen wir dann wieder zum Alltagsgeschäft eines Imam in Deutschland. Die Arbeit in einer Gemeinde. Und für Mehmet Dökmetas kommt eben die Arbeit in der Jugendanstalt an 2 Tagen in der Woche dazu. Zudem besucht er hin und wieder auch andere Gefängnisse in Niedersachsen, weil er dort als Unterstützung gebraucht wird. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, in den kommenden Minuten geht es auch um Einzelschicksale von Insassen und um die Themen Suizid und Selbstgefährdung. Wenn Sie sich unsicher sind, was das in Ihnen auslöst, dann hören Sie bitte für die kommenden Minuten nicht weiter.
Genau, also man kommt in der Anstalt, wenn man jetzt nochmal unseren Tagesablauf beobachtet, nehmen wir unseren Schlüssel, unseren PNG-Gerät, Telefongerät und dann gehen wir in unseren Verteilerraum, da gucken wir, ob wir da Anträge haben oder nicht und dann in unserem Büro und dann je nach Situation, es gibt ja auch leider Insassen, die zum ersten Mal hier sind und die Situation nicht verkraften können, sind wahrscheinlich unschuldig, weiß man ja nicht. Und da sie alleine dann sind, kann es auch dazu führen, dass sie suizidal werden. Und dann gucken wir halt je nach Anträgen, ob solche Fälle erstmal da sind, dann mal geht und mit dieser Person erstmal redet, nicht dass die Person zu anderen Gedanken kommt. Ja, und es ist halt so, Insasse, ob Christ oder Muslim oder Jude, das ist völlig egal, wenn man im Gefängnis ist, ist man auf sich allein gestellt. Ne? Man hat gar keinen Kontakt mehr nach draußen, in der U-Haft zumindest, ne? Zumindest keine Telefongespräche, ne? Bis halt die Sachen geregelt, geklärt werden, bis, ne? Gerichtlich halt gesehen und so. Und da kommt man halt auf andere Gedanken. Ne? Und damit das nicht passiert, ist die Seelsorge sehr wichtig, die Seelsorgetätigkeit. Und dass man auch jeden Tag hier ist, das ist wichtig.
Mehmet Dökmetaş wird nämlich nicht nur zu den üblichen Arbeitszeiten an Werktagen gebraucht. Manchmal muss es auch so schnell wie möglich gehen.
Wir hatten schon so ähnliche Fälle, dass wir halt per Telefon benachrichtigt wurden und dann waren wir halt dann vor Ort halt, so schnell wie möglich. So, es gab da jetzt zum Beispiel einen Insasse, der hatte seine Mutter verloren im Ausland und er konnte nicht dahin gehen. Ne? Und war so verzweifelt, dass man halt die Angst hatte, dass er sich was antut. Und da wurde ich dann benachrichtigt, da habe ich dann so versucht, an demselben Tag sofort in der Anstalt zu sein. Aber manchmal ist es dann auch nicht möglich, weil ich bin, sagen wir mal, jetzt in Hamburg heute, ne? Und dann ist das auch so ein Thema. Die Tätigkeit an sich ist ja derzeit allgemein in Deutschland kein Vollzeitjob. Das ist ja auch wieder jetzt eine andere Sache. Und warum? Weil ich muss ja auch irgendwie über die Runden kommen. Na, und wenn ich jetzt heute nicht arbeite, dann werde ich auch nicht entlohnt bei der Honorartätigkeit. Das ist halt so ein anderes Problem. Und versuchen so gut wie möglich das alles natürlich zu organisieren, dass wir immer da sind, aber man kann es nicht immer halt 100% garantieren.
Was für die Insassen natürlich kritisch ist, wenn gerade jemand gebraucht wird, aber derjenige nicht immer abrufbar sein kann. Aber meistens können Mehmet Dökmetaş oder auch die anderen beiden Seelsorger helfen. Ein weiteres Beispiel, wo Dökmetaş in die Anstalt gerufen wurde?
Wir hatten jetzt zum Beispiel einen türkischen Insassen, da konnte kein Arabisch, kein Deutsch, nichts. Und da war ich da zum Beispiel bereit, sofort das zu übersetzen. Und der war auch einer von denen, der suizidal war. Und mit denen sind wir halt noch in Kontakt und hat sich auch beruhigt und diese Gedanken kommen nicht mehr derzeit. Weil die Seelsorge ist ja sozusagen für die Person im ersten Moment so wie der Vater oder Bruder, können wir sagen. Ne? Weil wir haben Schweigepflicht, wir sind der Einzige, so, die Kollegen, natürlich gibt es auch Kollegen, die sind auch Vertrauen, aber je nach Situation, weil man von außen jemand ist, ne? da ist das Vertrauen ganz anders.
Die Schweigepflicht. Ein ganz wichtiger Faktor für viele Insassen und ein Grund, warum die Seelsorger als Ansprechpartner in den Gefängnissen so gebraucht werden. Denn eine Straftat mit sich selbst auszumachen, ist für die meisten Insassen kein Weg, da braucht es einen Ansprechpartner, dem man sich anvertrauen kann. Hier sagt Dökmetaş christlicher Kollege Stefan Warnecke zum Beispiel:
Das Besondere in der Seelsorge bei uns ist unsere besonders hohe Schweigepflicht. Also wir haben die höchste Schweigepflicht, die es in Deutschland überhaupt gibt. Mehr als Richter, Ärzte, Rechtsanwälte, Bundestagsabgeordnete, wen auch immer sie nehmen. Wir haben nämlich ein Zeugnisverweigerungsrecht vor Gericht. Und das macht es natürlich für die Jungs sehr attraktiv. Also wenn zum Beispiel eine schwere Straftat, die nie entdeckt wurde, sich jemand da was von der Seele reden möchte, dann tut er das natürlich mit den Seelsorgenden, ist klar, ne? Weil wir eben davon nichts weitergeben und selbst Straftaten, die in der Zukunft geplant würden, dürfen wir nicht weitergeben.
Dabei geht es dann aber weniger um Geheimnisse, sondern eher um den sicheren Ort, den die Seelsorger den betroffenen Insassen bieten können. Stefan Warnecke versucht dann zum Beispiel, die Schuldgefühle mit den Insassen gemeinsam abzuschütteln.
Ich bin ganz begeistert von Ritualen. Die können ganz viel austragen. Also ich habe manchmal Jungs, die sagen, ich kann nachts nicht schlafen, weil ich die Gesichter meiner Opfer vor mir sehe. Und dann gebe ich ihm einen Schuldstein in die Hand, so ein schwarzer, abgeschliffener Stein ist das. Und dann erzählt er mir nochmal sehr ausführlich, was er getan hat, was er jemandem angetan hat. Und dann gehen wir raus und bei uns im Zentrum der Anlage gibt es ja einen Teich. Und dann kann er dann, also vorher stellen wir uns noch vor dem Altar, beten Vater Unser. Und dann kann er diesen Schuldstein ins Wasser werfen, quasi loslassen. Und ich hoffe jedenfalls, dass ihm das gut tut auf lange Sicht. Also solche Rituale sind total wichtig für meine Arbeit.
Und auch für Mehmet Dökmetaş bringen diese einzelnen und sehr vertraulichen Gespräche Momente, die man so vorher vielleicht nicht erwartet.
Es gab Situationen halt, ne, hab auch Insassen umarmt. Ne, da waren, haben geweint, waren traurig und da waren Insassen, die haben Mutter verloren, konnte zur Beerdigung nicht hin zum Beispiel. Das sind schon also Ereignisse, ist nicht leicht für jeden Menschen. Stellen Sie sich vor, Sie sind selber irgendwo und können in dem Moment nicht zu den Eltern oder zu den Geschwistern oder Brüdern, die in einer schlimmen Situation sind.
Und vor diesem Hintergrund hebt auch David Lamers noch einmal die Bedeutung der Seelsorge in der Jugendanstalt hervor.
Ja, also das ist schon ein ganz wichtiger Bereich, die Seelsorge, sowohl christlich als auch muslimisch. Wir haben gesetzlich einen Erziehungsauftrag. Den versuchen wir auf verschiedene Wege umzusetzen. Und Erziehung bedeutet auch immer Beziehung. Und Beziehung erfolgt halt auch insbesondere unter Berücksichtigung dieser besonderen Schweigepflicht. Also es geht viel um Vertrauen. Und wie gesagt, der Bereich der Seelsorge mit diesem speziellen Bereich der Verschwiegenheitspflicht ist etwas, was ja automatisch auch Vertrauen aufbaut. Dann dazu diese tollen Charaktere, die wir hier vorfinden mit unseren drei Seelsorgern, führt halt dazu, dass die Gefangenen sich halt auch sehr gerne an die muslimische Seelsorge wenden, an die christliche Seelsorge wenden, oftmals auch mit Einzelanträgen, um halt irgendwo Luft zu machen. Oftmals ist es nämlich genau diese Krisenintervention, diese Einzelgespräche, die dafür sorgen, dass die Gefangenen halt vielleicht auch ruhig bleiben. Also, dass die nicht ausrasten, weil manchmal müssen die halt mit ihren Emotionen, mit ihren Aggressionen irgendwo hin. Und darauf kommt es im Justizvollzug, vor allem mit Jugendlichen, die ja sehr spontan manchmal reagieren halt einfach an. Und dafür sind wir halt sehr dankbar, dass wir so eine tolle Seelsorge, so eine toll aufgestellte Seelsorge im Moment haben und die auch noch weiter ausbauen dürfen. Und das ist schon klasse, ja.
Dinge, die man mit Dökmetasch in der muslimischen Gemeinde eben nicht so häufig erlebt. Dort wird er in anderen Fragen gebraucht.
In der Moschee, als ich als Imam tätig war, ne, da ganz normal die fünf Gebete vorgebetet als Imam. Und wenn da Fragen kamen, Alltagsfragen, religiöse Fragen, islamrechtliche Fragen, ne, oder Religionsunterricht, das ganz normal. Aber zum Beispiel, wenn man jetzt in der Krankenhausseelsorge ist, ne, da hat man viel Sterbefällen. Ne, ist wieder ganz anders. Und im Gefängnis ist es besonders in der Jugendanstalt auch noch wichtiger als jetzt draußen im Krankenhaus oder in der Gemeinde. Also für mich damals habe ich dann richtig überlegt, was willst du machen? Wo brennt es jetzt? Wo musst du sein? Also in der Moscheegemeinde nicht, weil da können auch andere Imame ihre Arbeit weiterführen. Und weil ich habe gesehen damals in diesem Bereich, da fehlten halt Imame, die sich nur in diesem Bereich spezialisieren. Deswegen habe ich die Aufgabe aufgenommen und habe gesagt, ja, dann zieh das durch, ne? Und so sind wir hier.
Und so wird Mehmet Dökmetasch auch in Zukunft in der Jugendanstalt in Tündern arbeiten, um dort als Seelsorger, Imam und Ansprechpartner für die muslimischen Gefangenen zur Verfügung zu stehen. Und das seit letztem Jahr als einer der ersten Imame, die eine Ausbildung an einem deutschen Institut absolviert haben. Wenn die muslimische Seelsorge in Niedersachsen in Zukunft noch mehr Stunden in der Woche bezahlt wird, ist dann vielleicht sogar auch ein regelmäßigeres Freitagsgebet möglich. Zum Abschluss dieser Sendung hören Sie nochmal eine Rezitation aus dem Koran von Mehmet Dökmetasch.
Im Namen Allahs, des Al-Erbarmers, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Erbarmer, dem Barmherzigen, dem Herrscher am Tage des Gerichts. Dir allein dienen wir und dich allein bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg. Den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, nicht den Weg derer, die deinen Zorn erregt haben, und nicht den Weg derer, der Irregehenden. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Das war Mehmet Akif Dökmetaş, ein Imam in der Jugendanstalt Tündern. Eine Radiosendung produziert für Radioaktiv von Maximilian Wilsmann. Sprecher Jule Stolpe und Maximilian Wilsmann. Wenn Sie die Sendung verpasst haben oder noch einmal anhören möchten, dann können Sie das auch online auf unserer Internetseite unter radio-aktiv.de tun. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Sonntag.